Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und damit begrüße ich ganz herzlich zur Ausgabe des Medienmagazins vom 12. Mai 2012. Und wie gewohnt kriegen Sie natürlich auch einen thematischen Einstiegs-O-Ton.
Die Frage Spartenkanäle, der hat sich die AG Beitragsstabilität vor über einem Jahr schon gestellt. Also wir sind da in einem sehr fruchtbaren Dialog und ich höre sehr wohl, dass zum einen gesagt wird, die Politik hat es gegeben, die Politik kann es auch wieder nehmen. Macht bitte eure Hausaufgaben und dass dort eine Gesprächsbereitschaft sowohl bei den verantwortlichen Intendanten wie auch bei den Gremien da ist.
Das war Dr. Johannes Beermann, Chef der sächsischen Staatskanzlei, auf einem Podium des Medientreffpunkts Mitteldeutschland in dieser Woche in Leipzig. Die Politik hat es gegeben, die Politik kann es wieder nehmen, die Beauftragung für digitale Spartenkanäle. Frei nach der Bibel, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Aber ist Politik wirklich wie Gottes Wille? Mehr in diesem Radio 1 Medienmagazin vom 12. Mai 2012. Außerdem zum Eklat gestern während der Verleihung des Henry-Nannen-Journalistenpreises und außerdem auch zur Rolle der Bild-Zeitung in der Wulff-Affäre. Und dies natürlich wie immer vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Weil die Jury nicht zwischen Bild und Süddeutscher Zeitung entscheiden wollte, sollten Journalisten beider Blätter mit dem Henry-Nannen-Preis für Investigation ausgezeichnet werden. Doch die Redakteure der Süddeutschen lehnten die Ehrung ab. So heißt es zu Beginn einer Meldung der Nachrichtenagentur EPD zur gestrigen Preisverleihung des begehrten Henry-Nannen-Preises, den der Verlag Gruner & Jahr und das Magazin Stern zum 8. Mal vergaben für besondere journalistische Arbeiten, die 2011 in deutschsprachigen Print- und Online-Medien erschienen sind. Derjenige, der den Preis für die Süddeutsche ablehnte, ist der auch Radio 1 vertraute Investigativjournalist Hans Leyendecker, der gemeinsam mit Klaus Ott und Nikolaus Richter von der Süddeutschen Zeitung die Formel-1-Affäre bei der Bayern LB aufgedeckt hatte. Was genau, Herr Leyendecker, ist der Grund für die Ablehnung des Preises?
Wir wollten nicht mit Bild in einem Boot sitzen. Wir hätten mit jedem anderen den Preis natürlich geteilt, das Handelsblatt, die Berliner Zeitung, der Kölner Stadtanzeiger, aber Bild ist nicht ein gewöhnliches Blatt, sondern Bild ist ein Blatt, das über viele Jahre Gossenjournalismus betrieben hat und auch zum Teil noch betreibt. Und ich fand sozusagen es auch ein Stück Zumutung, dass man gemeinsam mit Bild einen Investigationspreis annehmen soll.
Sie waren ja in Hamburg und es gab im Vorfeld ja die Nominierung für den Artikel.
Ja.
Es war ein Artikel über die Wulff-Affäre. War es eine spontane Reaktion von Ihnen?
Na, wir haben dann, als wir es relativ spät mitbekamen, was da lief, dass es eine Pattsituation gegeben hat und dass man beide auszeichnen will, haben wir gesagt, den nehmen wir nicht an. Also das war zwischen uns dreien dann auch eine relativ rasche Verständigung. Es ist eigentlich, finde ich, fast eine Selbstverständlichkeit. Also dass man erklärt, Bild ist doch etwas anderes und den renommiertesten Journalistenpreis an Bild zu vergeben, ist auch schon ein Gesellschaftsbruch, den man dann auch bewusst macht. Das kann sein, dass man sagt, alles andere ist Ideologie und wir sind doch sowieso alle irgendwie gleich. Es gibt ja heute so eine Mode, dass man bestimmte Prinzipien nicht mehr haben soll, nur da machten wir nicht mit.
Es gibt ja die Auffassung, dass man ja nicht die Bild ehren wollte, sondern eine investigative Leistung. Hat Bild nicht im Fall Wulff tatsächlich wesentlichen Anteil an einer Diskussion um die Rolle des Bundespräsidenten Wulff gehabt?
Also steht mir nicht an, als ehemaliger Kandidat die Jury zu kritisieren. Nur wenn man aus der Ferne draufschaut, muss man sagen, ganz verschiedene Medien haben sich an dem, was wir jetzt mal Aufklärung nennen wollen, was es zum Teil nicht war, sondern es war auch zum Teil Kampagne, beteiligt. Ausgegangen ist es mal vom Spiegel, dann hat es unterschiedliche Elemente gegeben, also so die klassische investigative Recherche, wie sie eigentlich in den Lehrbüchern steht, war das nicht. Ich glaube, was einigen in der Jury imponiert hat, war, dass der erste Mann der Republik stürzt. Nur das ist handwerklich, ist das ein Missverständnis sozusagen. Das Handwerk kann sich nicht danach richten, ob ein bedeutender oder ein weniger bedeutender gestürzt wird, sondern es geht um den Versuch, gesellschaftlich wichtige Prozesse einzufangen und da zu fragen, welches Medium hat es alleine oder gemeinsam mit anderen und wie betrieben, um das unterscheiden zu können.
Wie wurde das gestern unter den Anwesenden in Hamburg diskutiert? Hatte man Verständnis für Ihre Ablehnung?
Ja gut, es gibt
Hallo. Damals Leindecker verloren. Aber wir sprechen gleich mit Wolfgang Storz. Er ist Mitautor einer Studie über die Bild-Zeitung. Passend könnte man meinen zur Preisverleihung beim Henry-Nannen-Preis. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Am Montag erschien von der Otto-Brenner-Stiftung mit dem Arbeitsheft 71 eine neue Studie über die Bild-Zeitung. Wir erinnern uns, der Euro und die Griechenland-Krise war schon einmal der Gegenstand einer Otto-Brenner-Stiftungs-Studie, auch von Wolfgang Storz. Er hat zusammen mit Hans-Jürgen Arlt nun Bild und Wulff, ziemlich beste Partner, unter die Lupe genommen. Eine Fallstudie über eine einseitig aufgelöste Geschäftsbeziehung. Und ich fragte kurz vor der Sendung Wolfgang Storz, er ist Publizist und Lehrbeauftragter seit mehreren Jahren in Kassel, ob er auf den Henry-Nannen-Preis zugearbeitet habe, um zu zeigen, dass da möglicherweise eine Fehlentscheidung vorliegt. Denn dass die Bild-Zeitung nominiert war, das wusste man ja vorher schon.
Nein, das ist wirklich der pure Zufall. Das Motiv, warum wir diese Studie gemacht haben, liegt irgendwo anders. Wir haben ja vor ungefähr einem Jahr eine Untersuchung gemacht über die Griechenland- und Euro-Krise und konnten damals, glaube ich, relativ überzeugend belegen, dass Bild eigentlich keine journalistische Arbeit macht, sondern dass sie mit allen Mitteln der Kommunikation arbeitet und in diesem Fall eine reine Kampagne gemacht hat. Und als wir dann eben erfahren haben und dies alles gelesen haben, dass Bild jetzt in der Öffentlichkeit auf einmal als ein Medium gilt, das investigativen Journalismus betreibt und wo dann auch noch die Debatte war, bedroht der Bundespräsident die Meinungs- und Pressefreiheit von Bild, haben wir gedacht, ja, wenn dies alles so ist, dann können wir sozusagen unsere erste Studie in die Tonne treten, weil das ist dann eine ganz andere Entwicklung. Und deshalb haben wir entschieden und die Stiftung war eben auch der Meinung, wir wollen dieses auch untersuchen. Einfach um zu überprüfen, lagen wir mit der ersten Studie, wo der Befund ja war, Bild ist kein journalistisch geprägtes Medium, in diesem Fall Bild macht reine Kampagnenführung, ob wir da völlig falsch lagen oder vielleicht doch richtig lagen.
Dem Gefühl nach würde ich sagen, es wurde knallhart recherchiert bei Wulff und es wurden auch Dinge in die Öffentlichkeit gebracht, die dann letzten Endes zu einer kritischen Bewertung des Bundespräsidenten führten. Ist dieser Eindruck falsch?
Das Problem ist immer, dass dann Leute, die eine Studie gemacht haben, ein bisschen ausholen wollen. Der Eindruck ist falsch, meines Erachtens. Wir unterscheiden eigentlich 2 bis 3 Phasen in der Berichterstattung. Wir haben untersucht ja die Berichterstattung über Wulff von Anfang 2006 bis zum Rücktritt des Bundespräsidenten Christian Wulff. Und wir haben, dies ist der erste, ich finde auch überraschende Befund, in der ersten Phase, die knapp 5 Jahre dauerte, festgestellt, dass Bild intensiv über den Ehemann, Familienvater, CDU-Politiker, CDU-Ministerpräsidenten Christian Wulff und auch Bundespräsidenten Christian Wulff berichtet hat und bis von Anfang 2006 buchstäblich bis zum 12.12.2011 sie in all diesen Berichten nicht ein negatives Wort über Wulff finden, sie finden das Gegenteil. Es fand buchstäblich eine Glorifizierung dieser Person statt. Christian Wulff war ohne Fehl und Tadel. Das ist eigentlich mit den Instrumenten von journalistischen Kriterien gar nicht mehr zu analysieren, sondern auch da ist unsere Bewertung, Bild war eigentlich eine Art PR-Agentur und hat aktiv mitgearbeitet am Aufbau der bundesweiten Marke Christian Wulff. Und dann gab es buchstäblich von 12.12. auf den 13.12. hat Bild Wulff fallen gelassen.
Kennen Sie das Motiv?
Das ist die absolut entscheidende Frage, worin lag dieses Motiv, dass dies gemacht worden ist? Und unsere Deutung ist, Bild wusste aufgrund von eigenen Recherchen, aber auch Bild wusste, dass andere Medien diese Recherchen auch hatten, also unter anderem Spiegel und Stern, dass in diesem Zeitraum, in dem Bild Wulff ständig glorifiziert hat, man ihm moralische, eventuell auch finanzielle Verfehlungen nachsagen konnte. Und Bild wusste ja, was sie die vergangenen 5 Jahre gemacht haben. Das heißt, der GAU für Bild wäre gewesen, sie haben diese 5 Jahre Glorifizierung gemacht und jetzt kommt eventuell der Spiegel oder der Stern und enthüllt über diesen Zeitraum, was Christian Wulff alles angestellt hat. Oder zum Beispiel auch das Parlament möglicherweise in die Irre geführt hat. Das heißt, Bild war in diesen Tagen und Stunden eigentlich Getriebene. Sie mussten diese Information zuerst auf den Markt bringen. Sie hatten nur noch eine Chance, nicht völlig unglaubwürdig zu werden, wenn sie das Geschöpf, das sie selbst sozusagen geboren und aufgebaut haben, auch wieder selbst zerstören. Und deshalb haben sie ihn fallen gelassen und haben als Erste diesen Bericht über diesen umstrittenen Hauskredit veröffentlicht. Übrigens in einer ungewöhnlich interessanten Art. Sie kennen Bild ja auch. Dicke Headlines und knallige Inhalte, das war in diesem Ganzen, in diesem Fall gar nicht der Fall, sondern die Headline auf der Seite 1 war ziemlich klein und sie lautete Wirbel um Christian Wulff. Das heißt also, Bild hat sich in dieser Phase sehr zurückhaltend inszeniert, hat nicht die Trommel, die laute Trommel gehauen und unsere Deutung ist, das konnten sie faktisch nicht. Sie konnten ja nicht von einer 5-jährigen Jubelphase buchstäblich von heute auf morgen jetzt in eine Treibjagd auf Wulff umschalten, von einem Tag auf den anderen, sondern sie mussten das sehr viel dosierter, zurückhaltender inszenieren und da muss man einfach sagen, das haben sie auch mit einem gewissen Geschick gemacht, das haben sie auch weiter durchgehalten, weil eine zweite Besonderheit der Berichterstattung von diesem Zeitraum bis zum Rücktritt war, das Bild relativ differenziert, relativ sachlich über die ganzen Vorgänge berichtet hat und in einer ungewöhnlich intensiven Weise darüber berichtet hat, wie andere Medien über Wulff und den Fortgang der Affäre berichtet. Das heißt, Bild hat sich, was das sozusagen die Berichterstattung anbetraf, sehr zurückgenommen, hat auch Befürworter von Wulff durchaus zu Wort kommen lassen, also haben eine sehr ausgewogene Berichterstattung gemacht und sie finden in Bild den ersten Kommentar, in dem der Bundespräsident zum Rücktritt aufgefordert wird, buchstäblich an dem Tag, an dem er auch zurückgetreten ist. Also da war nichts mit Kampagne, sondern ein zurückhaltendes Agieren. Also wir fanden das ungewöhnlich spannend, weil zeitgleich noch was Zweites stattgefunden hat. Es gab ja diesen Anruf des Bundespräsidenten auf die Mailbox. Dann hat ja der Bundespräsident 2 Tage später nochmal angerufen, hat sich bei Herrn Diekmann, auf dessen Mailbox er gesprochen hatte, dann entschuldigt. Und die Entschuldigung wurde ja angenommen von Diekmann. Und das war Mitte Dezember. Und dann war erstmal Ruhe. Und Ende des Jahres und Anfang des nächsten, also diesen Jahres, sickerten auf einmal Berichte in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung durch, in der Süddeutschen etc., wo immer intensiver über die Inhalte dieses Mailbox-Anrufes berichtet worden ist. Diese Informationen konnten nur von der Bildspitze sein. Das heißt, Bild ist zweigleisig gefahren. Bild hat journalistisch in der Zeitung selbst zurückhaltend agiert. Bild hat aber zugleich eine Rolle eingenommen, eigentlich des politischen Akteurs. Sie haben die Inhalte systematisch genutzt, um richtig Wulff in die Bredouille zu bringen. Und ich denke, Bild konnte das nicht wissen, aber das war wirklich ein grandioser Erfolg von Bild, dass die anderen Medien, auch die anderen Qualitätsmedien auf diese Inszenierung hereingefallen sind und tatsächlich diesen Anruf von Wulff gedeutet haben als Angriff auf die Presse- und Medienfreiheit von Bild. Das scheint mir doch ein bisschen eine absurde Deutung zu sein.
Sie haben aber dennoch bei allen Recherchen oder auch bei dem, was Sie gesagt haben, ja, der Bild-Zeitung konstatiert, dass sie doch investigativ recherchiert hat. Also sie hat ja auch die Öffentlichkeit maßgeblich mit ihren Artikeln beeinflusst. Und am Ende stand natürlich der Rücktritt. Meinen Sie nicht vielleicht doch, dass die Bild-Zeitung sich wandelt, dass das Geld, was Springer investiert in Recherchejournalismus, vielleicht hier im Boulevardjournalismus möglicherweise nicht so seriös daherkommt, aber dass es nicht vielleicht doch, mit Gabor Steingart gesprochen, falsch wäre, wenn zum Beispiel eine Jury, die den Henry-Nann-Preis vergibt, vorbei entscheiden würde an einer Geschichte und dass das ihrer Selbstauflösung gleich käme, wenn eine Jury das nicht ja gutheißen würde, was da passiert, dieser Umbruch, dieser Wandel.
Ich sehe darin keinen Wandel. Aber ich stimme Ihnen uneingeschränkt zu, dass sehr gut möglich ist, dass Bild, wir haben ja aufgrund der beiden Studien die Einschätzung und wir würden gerne Bild als These, als begründete These, als kommunikativen Hybriden einschätzen. Ist kein journalistisch geprägtes Medium, aber Bild setzt natürlich auch Journalismus ein, neben Marketing, PR, Öffentlichkeitsarbeit, setzt es auch das Mittel, das kommunikative Mittel des Journalismus ein, aber eben nach Bedarf. Und insofern kann es sehr wohl sein, dass da vielleicht auch künftig mit noch mehr Geld gegen ganz bestimmte Politiker recherchiert wird oder zu ihren Gunsten oder was auch immer, um auch mit solchen Geschichten immer wieder Reputation zu gewinnen. Ich möchte trotzdem noch zwei Bedenken oder Überlegungen anführen, wo ich denke, so eine Jury müsste das eben mitbedenken. Wir haben ja in dieser Berichterstattung seit 2006 festgestellt, dass über all die Ereignisse, über die so strittig dann diskutiert worden ist, Bild intensiv berichtet hat. Bild hat groß über alle Nord-Süd-Gipfel berichtet. Bild hat zum Beispiel über die exklusiven Abendessen zwischen Christian Wulff und dem Filmemacher Grönewold berichtet. Übrigens exklusive Abendessen, die im Axel-Springer-Hochhaus stattgefunden haben, können Sie alles im Bild nachlesen. Da können Sie nachlesen, wer da war. Da können Sie nachlesen, wie die Speisefolge war. Ich erwähne das deshalb. Dies zeigt, die Bildleute hatten exklusiven Zugang zu all diesen Ereignissen. Und dann ist schon mal die Frage berechtigt, wie blind müssen diese Bildredakteure gewesen sein, die diese exklusiven Zugänge hatten, dass sie in all den Jahren nie etwas von diesen schrägen Finanzgeschäften mitbekommen haben? Es ist auch die Frage erlaubt, haben sie dies registriert, aber in die Schublade gelegt? Weil man muss ja wirklich sagen, die Berichterstattung damals, die war nur eine pure Glorifizierung. Also diese Frage, was haben die aus ihren Zugängen gemacht, wenn jetzt Bild tatsächlich das investigative Medium ist, dann ist auch diese Gegenfrage erlaubt, finde ich, oder sie müsste auch beantwortet werden. Und der zweite Punkt, ich finde, es gehört schon auch zum investigativen Journalismus die Frage, was ist mein Motiv? Ist mein Motiv ein journalistisches oder ist es in dem Fall tatsächlich, ich würde fast sagen, Journalismus aus Notwehr, weil die konnten gar nicht anders, als mit dieser Information rauszugehen. Und der letzte Punkt ist, wissen Sie, so eine Jury zeichnet einen Herrn Michael Mayer aus, aber ja nicht als Person Michael Mayer, sondern ausgezeichnet wird der Spiegelredakteur Michael Mayer oder der Bildredakteur Michael Mayer. Das heißt, ich muss ja auch mit berücksichtigen, in welchem Umfeld ist dieser Artikel, diese Enthüllung, diese investigative Recherche veröffentlicht worden? Was ist zuvor, was ist danach? Und ich denke, eine Jury müsste eine Gesamtbewertung machen. Wenn Sie all diese Punkte wie mit dem Skalpell wegschneiden, dann haben Sie tatsächlich einen Text, der wurde nach journalistischen Kriterien, nehme ich an, investigativ recherchiert und der wurde auch veröffentlicht. Ja, aber das ist wirklich die absolute Engführung auf die Buchstaben und die Person. Und da glaube ich, könnte auch eine Jury, wenn sie nicht das Gesamte beurteilt, sondern das alles so herauslöst, tatsächlich auch möglicherweise zu Fehlurteilen kommen.
Wolfgang Storz, Mitautor der Studie Bild und Wulff, ziemlich beste Partner. Mitautor mit Hans-Jürgen Arlt. Die PDF-Datei finden Sie unter twitter.com Medienmagazin oder unter otto-brenner-stiftung.de.
Man sieht sie gern am Wochenende.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und mit Ausschnitten aus Interviews, die ich Ihnen präsentiere, die ich aufgenommen habe am Rande des Medientreffpunkts Mitteldeutschland. Das ist ein Kongress in Leipzig, der in dieser Woche stattfand. Und das Gute an solchen Kongressen ist, man hat dort alle eigentlich kompakt, die man immer schon mal was fragen wollte. So zum Beispiel auch Thomas Bellut, er ist ZDF-Intendant. Und er musste sich auf dem Podium auseinandersetzen mit dem Vorwurf der Verleger, die Verhandlungen abgebrochen zu haben, beziehungsweise, dass die Verleger gesagt haben, es finden ja gar keine Verhandlungen statt und jetzt macht auch gar keinen Sinn mehr. Wir klagen nun weiter gegen ARD und ZDF, was die digitalen Inhalte betrifft. Wir haben ja darüber wochenlang hier berichtet und ich fragte Thomas Bellut, wieso es denn überhaupt gar keine Verhandlungen gibt, wenn man die dann denn doch abbrechen kann?
Ja, wir haben eine bestimmte Grundlage erarbeitet und ich warte, seit ich Intendant bin, darauf, dass eine nächste finale Runde angesetzt wird. Wir haben bestimmte Positionen formuliert, aber nach meinem Eindruck ist das extrem dicht beieinander und absolut lösbar, zumal wir in der Praxis ohnehin schon klar auf Bewegtbild zielen in unserem Internetangebot.
Aber was heißt, Sie warten? Muss man da jetzt tatsächlich eingeladen werden oder können Sie nicht auf die Verleger zugehen und sagen, wir machen das jetzt in Mainz?
Ja, dieses Zeichen habe ich schon ausgesendet, ja, schon vielfach. Also nochmal, ich bin jederzeit bereit, darüber zu sprechen, weil ich wirklich glaube, das ist jetzt sozusagen unterschriftreif. Das wird dann nochmal in unseren Gremien diskutiert und das finde ich auch völlig richtig. Die haben sich jahrelang damit beschäftigt, ja, und haben auch das Recht, damit befasst zu werden. Aber einer vernünftigen Regelung werden sich die Gremien des ZDF sicherlich nicht verschließen.
Der Kollege Beermann von der Staatskanzlei in Sachsen, Dr. Johannes Beermann, sagte, die Politik hat es gegeben, die Politik kann es wieder nehmen. Das ist eine Abwandlung eines alten biblischen Spruchs und damit meinte er die Digitalkanäle. 6 sind zurzeit beauftragt bei ARD und ZDF und er sagt, er kann sich durchaus vorstellen, dass da gekürzt wird. Wie gehen Sie mit solch einer Ankündigung um?
Naja, wir müssen das breit diskutieren. Das ist ja auch in den Gremien genehmigt worden. Das war ja kein Alleingang meines Vorgängers Marc Duschächter, sondern breit aufgestellt. Und diese Diskussion beginnt jetzt erst. Jetzt bilanzieren wir erst einmal, wie haben sich die Digitalkanäle bewährt, wo kollidieren sie vielleicht mit anderen Angeboten, öffentlich-rechtlichen Angeboten. Und dann muss diese Diskussion offen und sachlich geführt werden. Dem verschließe ich mich nicht. Ich kann nur sagen, unsere Digitalangebote, insbesondere Neo, ZDF Neo und Info, haben sich hervorragend bewährt am Markt. Kultur, aber das ist auch das schwerste Brett, tut sich natürlich schwerer. Aber lass uns doch mal die Wochen noch abwarten, dann haben wir ein halbes Jahr und dann gucken wir mal, wie die stehen und dann wird das in meinen Gremien diskutiert.
Aber Sie müssen sich unter Umständen darauf vorbereiten, 2 Kanäle wieder abzugeben.
Ja, das sehe ich erstmal nicht so. Ja.
Ja, das ist das jüngste Gerücht 1 Plus heißt das, ein Hauptsender, ein Zusatzsender.
Naja, also darüber will ich nochmal reden, denn die ARD verfügt ja über deutlich mehr Angebote als das ZDF. Wenn wir diese 3 Digitalangebote haben, ist das eine Ergänzung unseres Programms, wo wir auch Programme nochmal anbieten, die wir schon sozusagen bezahlt haben und das Publikum hat was davon. Also ich kann jetzt nicht das Verwerfliche daran erkennen, wirklich nicht. Ja. Am Ende kommt es darauf an, wie viel Etat wird uns überhaupt zugebilligt und dann muss man das Beste draus machen.
Ja, es gibt also diese 6 Kanäle, 1 Festival, Tagesschau 24, das ehemalige 1 Extra, 1 Plus, ZDF Neo, ZDF Kultur und ZDF Info. Und ich fragte natürlich Dr. Johannes Beermann, den Staatsminister und Chef der Staatskanzlei Sachsen, zu dem Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Beitragsstabilität, warum man denn nun diese Kanäle nicht mehr gebrauchen kann oder warum man die nun wieder wegnehmen will.
Es haben sich die Zeiten geändert. Es wurde über die Digitalkanäle gesprochen, als man vor 10, 15 Jahren noch über digitale Bouquets sprach, wo sich noch Senderfamilien von RTL und Sat.1 im Bereich Sport, Nachrichten, Unterhaltung, Serien aufgestellt haben. Diese Entwicklung hat sich mittlerweile durch das Internet völlig überholt. Das heißt, das, was mittlerweile individuell im Internet abgerufen werden kann, ist nicht mehr das, was man sich früher sendend als digitalen Kanal vorgestellt hat. Dem muss man Rechnung tragen und da schlage ich mich als Politik auch nicht in die Büsche, sondern das ist in der Tat die Aufgabe der Politik, die diese Möglichkeiten durch den Staatsvertrag gegeben hat. Da können die Sender nichts dafür und da werden wir uns auch entsprechend positionieren und handeln.
Wie viele Kanäle müssen weichen?
Das müssen wir, glaube ich, nochmal sehr gründlich diskutieren. Wir haben einen Diskussionsprozess, der vor über einem Jahr angefangen hat mit der AG Beitragsstabilität, wo wir sehr auch mit den Sendern ins Gespräch gekommen sind, wo wir mit den Gremien ins Gespräch gekommen sind, was mir sehr wertvoll ist. Ich denke, wir müssen dort den Bogen noch ein bisschen weiter spannen, denn wir haben ja jetzt seit erstem Mal die Digitalisierung überall, also wir müssen auch mal Phoenix 3-Satz die Kulturkanäle mit einbeziehen und müssen dann sehen, dass wir die Diskussion so zielführend machen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk schlank für die Zukunft wird.
Aber es ging nicht nur um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Leipzig. Die Privaten haben sich dort präsentieren können, auch das Lokal-TV, das ist ja im Prinzip auch privatwirtschaftlich organisiertes Fernsehen. Und ich fragte den Bundesvorsitzenden des Bundesverbands Lokal-TV, Klaus-Dieter Böhm, wie es denn eigentlich dem Lokalfernsehen überhaupt in Deutschland ginge.
Ja, das erste Mal müssen Sie sehen, das ist halt eigentlich ein Basisfernsehen. Das ist zum Teil noch vor den Lizenzen am Netz gewesen. Die Leute wollten ihre eigene Meinung äußern. Es ist sehr, sehr stark, eigentlich auch gut verwurzelt, gerade speziell im Osten. Das eigentliche Problem ist die Wirtschaftlichkeit, ist Selbstausbeutung. Sie müssen immer kämpfen und haben ein sehr großes Mischkonzept mit Produktionsgesellschaften oder noch Werbeblättchen, die sie noch daneben bei haben. Alle brauchen noch ein bisschen zusätzliche Einnahmen. Deswegen Bündelung der Reichweite, Verbesserung der wirtschaftlichen Situation aller Sender und möglicherweise auch durch einheitlichen Lobbyismus aller Sender. Wir sind eine Medienmacht. Sie müssen überlegen, 36 Millionen Menschen haben Kabelanschlüsse, 50-65% gucken sich das an. Das sind also um die 20 Millionen, die man regelmäßig einmal die Woche erreicht, weil manche haben nur ein Wochenprogramm, andere haben ein Tagesprogramm als Schleife. Sehr differenziert das Angebot. Und das Interessante ist, es wird von den Leuten angeschaut. Ja, gerade weil es eben relativ überschaubar ist, das Gesamtangebot. Niemand will überhaupt ein Vollprogramm machen, geht gar nicht. Aber das sozusagen in der Nische ein Angebot zu haben und dann auch noch wirtschaftlich so zu gestalten, dass man was verdient, das ist gut. Ein Teil, deswegen haben wir auch schon Furore gemacht im Bundesverband, wir haben den Eindruck, dass durch die Haushaltsgebühr, weil als Ersatz für die GEZ-Gebühr, dass da mehr Einnahmen zu erwarten sind, zwischen 200 und 800 Millionen. Und davon wollen wir einen Teil haben, weil wir eigentlich glauben, dass wir quasi öffentlich-rechtlichen Auftrag haben. In Bayern wird das ja schon so ähnlich sogar gestaltet. Und dass wir dadurch eben auch über die Landesmedienanstalten einen gewissen Zuschuss kriegen für das, was wir tun. Wissen Sie, bei uns im Lokal-TV, da hat der Politiker noch die Möglichkeit auszureden. Im Lokal-TV haben Sie die Möglichkeit, einen komplizierten politischen, inhaltlichen, sonstigen Zusammenhang mit ausreichender Zeit zu erklären. Wir sind also eigentlich ein Bildungskonzept, ein Bildungsprogramm, was hart an der Realität und ganz nah am Kunden dran ist und deswegen auch die große Akzeptanz. Ist vollkommen egal, ob die Kameraführung immer perfekt ist oder das Licht immer perfekt ist, aber die Leute merken, dass Ernsthaftigkeit, da ist keine Verlogenheit, da ist kein Zynismus, da ist keine Ironie, sondern das ist richtig basic. Ja? Und offensichtlich kommt das an. Und was ich glaube, ist auch, dass die Politiker erkennen, dass, also gerade Regionalpolitiker, dass es die einzige Chance ist, um noch glaubhaft rüberzukommen, sich mit diesem Medium zu verbinden und ihn sozusagen wie unter Naturschutz zu stellen und zu sagen, also das ist wie so ein Naturschutzpark, der muss jetzt auch noch gepflegt werden.
Ja, kennst die Politiker wirklich, was Klaus-Dieter Böhm meinte als Vorsitzender des Bundesverbandes Lokalfernsehen, dass man möglicherweise das, was übrig bleibt bei der Umstellung zur Haushaltsabgabe, wenn denn was übrig bleibt, dass man das dann den Lokalfernsehmachern geben kann. Ich fragte Marc-Jan Eumann, er ist Staatssekretär und Vorsitzender der SPD-Medienkommission.
Also uns geht es darum, dass der neue Beitrag für die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist. Der muss seine Aufgabe erfüllen, da hat er einen verfassungsrechtlichen Auftrag. Aber sollte es durch die Umstellung von der Gebühr auf den Beitrag erreicht werden, nicht nur den Beitrag stabil zu halten, sondern möglicherweise Mehreinnahmen zu generieren, dann können wir verschiedene Dinge diskutieren. Ist die Summe so, dass man sagt, man kann eine erhebliche Reduzierung des Beitrags erreichen? Das ist sicherlich sehr interessant für die Nutzerinnen und Nutzer. Aber die Politik kann auch darüber nachdenken, ist es nicht gut, wenn wir vielleicht nur wenige Cent dann nehmen, um Vielfalt in den Ländern lokal zu sichern. Wir wissen, dass es eine Verknüpfung gibt zwischen lokaler Information und der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern am Gemeinwesen. Daran müssen wir als demokratische Gesellschaft Interesse haben. Und deswegen halte ich das für eine sehr, sehr richtige Diskussion. Die kommt jetzt zu früh, 2 Jahre zu früh, weil wir erst umstellen und dann natürlich nach 2 Jahren gucken, was kommt rein. Aber dann bin ich sehr offen für eine Debatte, allerdings nicht dann bundesweit, sondern dann sollen die Länder selbst entscheiden, welche Initiativen zur Vielfaltsicherung sie unterstützen. Und das kann in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern andere sein als beispielsweise in Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz.
Marc-Jan Eumann von der SPD-Medienkommission. Und gleich stelle ich Ihnen noch 2 Fernsehsendungen vor. Eine habe ich schon mal am Rande des Medientreffpunkts Mitteldeutschland ausfindig gemacht. Und die andere werden wir uns per Skype gleich erklären lassen. Woran denken Sie eigentlich, wenn Sie an Radio Bremen denken? Woran denken Sie da? Ich mache Ihnen mal einen Vorschlag. Genau, der Musikladen ist es. Aber nicht nur Happe Kerkeling hat dort sehr innovative Shows total normal damals machen dürfen. Aber auch Rudi Carrell ist dort mehr oder weniger und Loriot entwickelt worden. Und ich fragte in Leipzig beim Medientreffpunkt Mitteldeutschland den Intendanten von Radio Bremen, Jan Metzger, womit er denn in Zukunft Radio Bremen verbunden wissen will.
Ich möchte, dass mit Radio Bremen in der Zukunft innovative crossmediale Formate verbunden werden, wie sie die großen, weil sie eben andere und schwierigere und schwerfälligere Strukturen haben, vielleicht nicht so leicht und so gut hinbringen können, wie Radio Bremen es kann. Diese Art von etwas wilder Kreativität ist auf unseren Genen. Wir müssen sie heute zeitgemäß ausleben. Und das heißt, wir wollen Radio, Fernsehen, Netz, soziale Medien, neue Verbreitungswege so miteinander verbinden, dass wir für uns, für unser kleines Bundesland, aber auch für die Gemeinschaft Formen und Formate erfinden, die in die Zukunft tragen.
Ein Format, was schon erfunden ist, die Tageswebschau, wird demnächst in Ihrer Verantwortung entstehen. Können Sie da schon ein bisschen in die Werkstatt hineingucken lassen? Was wird das konkret? Wie kann man sich das vorstellen?
Die Tagesschau, die gute alte Tagesschau, ist ja eine unserer großen Marken in der ARD. Und wir haben uns zusammen mit den Kollegen in Hamburg Gedanken darüber gemacht, wie man diese große, starke Marke für junge Leute attraktiv neu weitererzählen könnte. Und deswegen machen wir mit der Tageswebschau, wenn Sie so wollen, eine kleine Schwester der Tagesschau, die die Themen des Tages aufgreift, aber durch den Blickwinkel des Webs, des Netzes, mit Bildern, mit Tönen von dort, mit Kommentaren, die man dort findet, die aber auch gleichzeitig Themen zulässt, die aus dem Netz kommen und für die große Tagesschau möglicherweise nicht geeignet werden, weil sie eben junge oder Internetthemen sind. Dies mischen wir zusammen zu einem täglichen kleinen Nachrichtenformat, was die Qualität der Tagesschau hat und gleichzeitig die Lebenswelt der Jungen stärker spiegelt, als die große Tagesschau für alle das kann.
Wird man die Marke Tagesschau da wiedererkennen?
Auf jeden Fall wird man die Marke der Tagesschau da wiedererkennen. Das Design ist so und man wird hoffentlich auch die journalistische Handschrift und die Qualität wiedererkennen.
Nun wäre es ja eigentlich logisch, die bei der Tagesschau anzusiedeln. Warum hat Radio Bremen da den Zuschlag bekommen?
Das ist ein Gemeinschaftswerk zwischen Radio Bremen. Wir haben die Federführung der Tagesschau-Redaktion, die diese Sendung jeden Tag abnehmen wird. Die wollen natürlich auch nicht, dass ihre Marke beschädigt wird. Deswegen hat sie ein Mitspracherecht und dem Hessischen Rundfunk, wo die tägliche aktuelle Grafik entsteht. Also sind es drei Sender, die sich zusammengetan haben. Von uns kam der Anstoß, deswegen die Federführung bei uns, aber die Rolle der anderen mindestens so wichtig.
Wird es eine Tageswebschau-App geben?
Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht, aber eigentlich ist es ein zwangsläufiger nächster Schritt. Die Vereinbarung innerhalb der ARD ist, dass wir eine 6-monatige Testphase haben. Wir beginnen Anfang Juni damit und werden dann innerhalb dieser 6 Monate auswerten, wie die Sache gelaufen ist. Erst danach kann man über weitere möglicherweise Zusatzdinge entscheiden.
Jan Metzger, er ist der Intendant von Radio Bremen. Ab 1. Juni auf 1 Festival und im Netz die Tageswebschau. Und aber auch beim Bayerischen Fernsehen wird experimentiert mit dem Webbaukasten. Und zwar im Studio der Rundschau. Dort wird die Kamera dann um 180 Grad gedreht und dann sieht man in der Kulisse als Akteur uns allen bekannten Daniel Fiene zugeschaltet per Skype. Daniel, wann geht's los mit Fernsehen im Web und auch im Fernsehen?
Es geht am Montag um 23 Uhr los und wir wollen dann mit dieser neuen Sendung die Menschen aus dem Netz, die Menschen vor den Fernsehgeräten und die Menschen, die man sonst immer so in der Flimmerkiste sieht, zusammenbringen und auf einer Augenhöhe miteinander sprechen lassen. Das Ganze ist ein Late-Night-Talk-Format. Das heißt, wir haben immer ein Thema des Tages und die Leute und unsere ganz normalen Gäste sind manchmal dann im Studio oder sie können sich auch zuschalten. Zum Beispiel haben wir auch immer einen Google Plus Hangout, der die ganze Zeit mit zu sehen ist. Das heißt, da kann jeder sich einschalten, wer auch bei Google Plus ist. Außerdem gibt es Skype-Schalten, man kann mit anrufen und so weiter und so fort. Also wir versuchen all diese Kommunikationsmöglichkeiten, die es ja so gibt in dieser Einsendung in der neuen Rundschau für 4 Wochen zu vereinen, denn das Ganze ist ein Experiment, um mal zu schauen, was macht eigentlich Sinn, was macht weniger Sinn.
Ja, aber warum macht es schon mal vom gedanklichen Ansatz zuvor Sinn? Internetmenschen gern auch als Netzgemeinde bezeichnet, mit der klassischen Couch-Potato-Generation zusammenzubringen?
Also ich glaube, dass wir die Leute nicht zu mehr Interaktion animieren, sondern dass wir einfach eine bestehende Interaktion sichtbar machen. Also auch wenn Leute zu Hause bei sich auf dem Sofa sitzen und sich darüber unterhalten, aufregen, loben oder auch über irgendwas diskutieren, das bleibt dann aber in dem Wohnzimmer und wir holen das dann auch mit in die Flimmerkiste. Außerdem gibt es noch zwei weitere Sachen. Zum Beispiel gibt es auch ein Second Screen, das probieren wir mal aus. Das heißt, wer dann auf unsere Webseite parallel zur Sendung geht, kann dann noch sehen, was in den sozialen Netzwerken passiert oder was auch sonst noch an Bonusmaterial zur Verfügung steht. Wir haben auch eine App und diese App besteht eigentlich nur aus drei Funktionen. Da kann man den ganzen Tag über bei einer Frage mit abstimmen. Es gibt einen Daumen hoch und einen Daumen runter und das wird dann, finde ich, richtig spannend. Wenn ich nämlich Daumen hoch drücke und Daumen runter drücke, dann kommt das Signal bei uns im Studio an. Wenn nämlich dann ganz viele auf einmal, also die meisten Zuschauer Daumen hoch drücken, dann wird live ein Applaus eingespielt. Das heißt, wenn zum Beispiel irgendein Politiker irgendeinen Schmarrn erzählt und alle Daumen runter drücken, dann kommt ein Buh und dann müssen wir nochmal nachhaken und fragen, war das jetzt nicht nur einfach eine Floskel? Also das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, die hat so im deutschen Fernsehen einfach noch gar nicht gegeben.
Jetzt müssen wir aber sagen, was passiert denn da eigentlich? Ich höre schon, Politiker sind zu Gast. Ist das eine politische Talkshow?
Also das wird immer ein Thema des Tages geben und dieses Thema des Tages werden wir so entscheiden, dass wir die Netzbrille ein bisschen dabei aufhaben. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt am Montag, schätze ich mal einfach, das wird wahrscheinlich dann die NRW-Wahl sein, da spricht da einfach jeder drüber. Das deckt sich dann auch mit der normalen Nachrichtensendung. Aber an so einem Tag, wo zum Beispiel dann Facebook an die Börse geht, dann ist das vielleicht in einer klassischen Nachrichtensendung oder in den Tagesthemen nicht unbedingt die erste Meldung, bei uns aber auch schon, weil das einfach dann ein viel diskutiertes Thema auch im Netz ist. Das heißt, wir gucken, was gibt gerade die Weltnachrichtenlage her, worüber wird im Netz viel diskutiert und wo gibt es einfach einen großen Gesprächsbedarf bei den Leuten, für die einfach Facebook zum Alltag mit dazugehört.
Und wenn du von wir sprichst, wen meinst du damit?
Also das ganze Rundshow-Projekt ist eine Idee von Richard Gutjahr. Er hat mich schon vor einem Jahr mit angesprochen, dass er die Idee zu dieser Sendung hat und mittlerweile hat er dann bei seinem Heimsender beim Bayerischen Rundfunk da viel Werbung für gemacht und durfte dann ran. Also für 4 Wochen gibt es jetzt die Sendung im Bayerischen Fernsehen und in den ersten beiden Wochen bin ich da mit seinem Mitmoderator. In der dritten Woche wird es Sascha Lobo sein, in der vierten Woche Sandra Ries. Und das Ganze ist eine BR-Eigenproduktion und zwar mit dem Hintergrund, dass die ganzen Tools, die wir dort vorstellen und ausprobieren, dass dann das auch dann später mal in andere BR-Produktionen mit einfließen kann, wenn die sich bewährt haben. Und das ist, glaube ich, eine schöne Geschichte.
Daniel Fiene zur Rundshow beim Bayerischen Fernsehen. Und hiermit beginnt auch gleichzeitig der Podcast-Bonustrack, der thematisch weiterführt, ergänzend, vertiefend. Thilo Jung interviewte auf der Republika Richard Gutjahr, der eben gerade schon erwähnte Kompagnon von Daniel Fiene, der eigentlich die Idee hatte. Und dort bei der Republika wurde das Konzept das erste Mal so richtig wirklich öffentlich vorgestellt. Und Thilo Jung fragte natürlich erstmal die Basic-Frage Nummer 1.
Was ist die Rundshow?
Die Rundshow ist ein Experiment. Wir haben von unserem Haussender, also von meinem Hauptarbeitgeber, dem Bayerischen Rundfunk, die Chance bekommen, 4 Wochen Web und Fernsehen irgendwie zusammenzubringen. Und dazu hat man uns 4 Wochen Sendezeit gegeben, und zwar immer spät abends, von Montag bis Donnerstag, jeden späten Abend, also so ab 23 Uhr. Dürfen wir da so eine Art Late-Night-Talk machen. Das Neue für den Bayerischen Rundfunk, als auch für mich, ist, dass wir eben nicht nur senden, sondern eben auch empfangen und dass wir also ganz viel mit dem Publikum arbeiten wollen, mit Tweets, mit Twitter, Facebook, Google+-Kommentaren. Wir haben eine App programmiert, man kann von zu Hause aus an Abstimmungen teilnehmen, man kann sogar applaudieren oder auch Buh rufen und wir zählen das alles, wir sehen das alles und zwar in Bruchteilen von Sekunden und werten das quasi live in der Show aus und handeln dann entsprechend.
Hört sich jetzt für mich so an, als ob zum ersten Mal die Öffentlich-Rechtlichen quasi das Internet nicht mehr als One-Way-Street sehen, sondern als Geben und Nehmen.
Es ist in der Tat so. Da haben wir tatsächlich noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Alles das, was wir bisher gemacht haben in den letzten Jahren, ist super professionell. Also unser Korrespondentennetzwerk, unsere Sendestationen, die Formate, die wir haben, Tagesschau und so weiter, das ist alles erprobt und das ist für uns sozusagen unser Tagesgeschäft und sicheres Terrain. Wir wissen, wie das geht und wir machen das so gut es auch nur irgendwie geht, so zuverlässig es eben auch nur geht. Da haben wir, glaube ich, da macht uns so schnell keiner was vor. Wo wir noch etwas zu lernen haben, ist tatsächlich diese ganze Architektur jetzt auch in die andere Richtung aufzubauen, nämlich zu empfangen. Wir haben die besten Sendestationen, wir haben die tollsten Dinge, also da ist kein Defizit. Aber die Kanäle, die Rückkanäle abzugreifen, zu analysieren, auszuwerten und vielleicht wieder Teil zurück in das Programm zu führen, da fehlt uns noch komplett die Infrastruktur zu.
Wie kommt das, dass das bisher nicht angegangen wurde?
Naja, man muss sagen, es gibt verschiedene, da gibt es keine einfache Antwort drauf, glaube ich. Zum einen hat es tatsächlich eine Weile gedauert, bis es sich rumgesprochen hat, dass dieses Internet wahrscheinlich noch ein paar Jahre bleiben wird. Und deswegen, glaube ich, haben wir da schon mal so ein bisschen Zeit verloren. Ich glaube aber, viel eklatanter war es einfach, dass diese Technik sich auch noch nicht so in der breiten Öffentlichkeit herumgesprochen oder zumindest irgendwie angenommen worden war. Man muss sich vorstellen, vor dem iPhone haben die Leute einfach unterwegs sind nicht im Internet gewesen, ja. Also es hat so gut wie kaum einer irgendwie so Nokia-Knochen gehabt, mit denen er dann irgendwie ins Internet gegangen ist. Das hat erst vor ein paar Jahren wirklich Sinn gemacht und wurde zum Massenphänomen. Und wenn man das erkennt, dann fängt man erst an, sich Gedanken zu machen. Hätte man vielleicht schon vorher machen können, ja. Aber gut, es hat halt ein bisschen gedauert. Aber jetzt, finde ich, sind wir alle also mit Feuereifer dabei. Und ich finde es toll, was sich da in den letzten Monaten in den öffentlich-rechtlichen Sendern schon alles getan hat.
Trotz allem hast du es aber dir ausgedacht, oder? Also du bist quasi der Anführer der ganzen Rundshow-Truppe gewesen. Also hat man ja von Anfang an ein bisschen gemerkt, ist ja jetzt nicht seit einem Monat draußen, dass du irgendwas machen willst, sondern schon seit gefühlten letzten Ende Sommer?
Die Idee ist tatsächlich hier vor einem Jahr auf der Republika entstanden, dass wir gesagt haben oder dass ich gesagt habe, Mensch, das ist Wahnsinn, was sich um uns herum alles tut. Ich möchte ein bisschen davon zurück quasi in unser Rundfunkhaus bringen. Und dann bin ich auf einen fantastischen Intendanten gestoßen. Wir hatten letztes Jahr einen Wechsel bei uns und der fand das alles klasse und er hat gesagt, überlegen Sie doch mal, was wir davon gebrauchen könnten. Und so ist dieses Projekt entstanden und toll war, dass ich es also quasi auch gleich in die Öffentlichkeit tragen durfte, sprich, wir haben nichts hinter verschlossenen Türen gemacht. Wir haben unsere Diskussionen und unsere Konzept-Rohentwürfe, sogar erste Konzeptskizzen einfach online gestellt und die Leute einfach kommentieren lassen. Und aus diesem Prozess haben wir einfach eine Menge gelernt. Wir sind quasi einfach organisch gewachsen und jetzt, glaube ich, ist das Ganze so weit, dass man sagen kann, okay, jetzt let's give it a try.
Und quasi ein bisschen gelebte Transparenz war das auch.
Ja, wenn man sich auf einem Feld noch nicht so richtig sicher fühlt oder sowas, dann gibt es nichts Dümmeres als das versuchen wollen, alleine zu machen. Und wir haben uns einfach geöffnet. Wir haben ganz viel Feedback und ganz viel Know-how auch aus anderen ARD-Anstalten plötzlich hinzubekommen, weil die Leute haben das im Netz gelesen und gesagt, Mitarbeiter vom Norddeutschen Rundfunk, genauso wie vom ZDF sogar, die sich bei uns gemeldet haben, gesagt haben, spannendes Projekt, können wir dich irgendwie dabei unterstützen. Und das finde ich sensationell, dieser Netzwerkgedanke auch in die öffentlich-rechtlichen Häuser zu bringen, sodass man sich einfach ein bisschen mehr noch austauscht. Das fand ich wirklich fast schon vorbildlich.
Aber trotzdem hat es ein Jahr gedauert, oder?
Ja, natürlich. Ich meine, man muss immer wissen, Fernsehen ist nun mal einfach nicht eben mal ein WordPress-Blog aufziehen oder sowas, sondern da sind auch immense Kosten mit verbunden. Da darf man sich nichts vormachen. Eine Sendeminute kostet einfach Geld und da ist es egal, ob man jetzt einen Musikantenstadel macht oder ein Web-Experiment. Es kostet Geld. Du musst die Scheinwerfer anschmeißen, du musst ein Studio hochfahren, du hast Bildmischer und so weiter, sehr viele Sendetechniker, Grafiker und. Da hängt ein Mordsapparat dran. Und ein Jahr Entwicklungszeit ist da, finde ich, ehrlich gesagt, noch völlig okay.
Unterscheidet sich die Sendung, die du am Anfang quasi das Idealprodukt im Kopf hattest, wie unterscheidet sich das von der Realität? Also wo musstest du Abstriche machen, wo Warst du überrascht, dass auf einmal das doch möglich wäre?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin nämlich jetzt, wenn ich mir das so überlege, wir sind jetzt kurz vor dem Sendestart und ich zurückdenke, womit sind wir eigentlich mal im letzten Herbst angetreten? Ich hätte nie für möglich gehalten, dass wir so vieles von unseren Spinnereien von damals jetzt tatsächlich umgesetzt haben. Wir haben eine Puppe im Studio, deren Kopf besteht aus einem Monitor und wir können per Skype alle Studiogäste rund um die Welt zuschalten und uns an den Tisch holen. Ja, da sitzt eine Puppe mit uns am Tisch und wir reden also quasi per Skype miteinander, als wäre bei uns im Studio. Ich hätte nie gedacht, dass unsere Technik, unsere Requisite und alle, die wir bearbeiten, dass die das überhaupt hinbekommen. Wir haben gestern Proben gemacht, das funktioniert und es funktioniert richtig, richtig klasse. Also ich war so glücklich, als ich da saß und tatsächlich mit einer Puppe und einem Menschen, der nicht im Studio war, plötzlich ein ganz normales Interview führen konnte.
Richard Gutjahr im Gespräch mit Thilo Jung zur Rundschau. So, thematisch zurückgesetzt zum Medientreffpunkt Mitteldeutschland in der Live-Sendung. Sie hörten dort auch Klaus-Dieter Böhm. Er ist der Verbandsvorsitzende der Lokal-TV-Sender. Weil das Interview länger war, aber nicht uninteressant, aber ich nur einen ganz bestimmten Teil senden konnte, hier im Podcast-Bonus-Track sozusagen als Outtake, als herausgeschnittenes, die Fortsetzung des Interviews.
Falls das nicht klappen sollte mit dem zusätzlichen Geld aus dem Gebührentopf, ist da VolksTV möglicherweise von Helmut Thoma eine interessante Bereicherung ihrer Geschäftsideen, also ein Mantelprogramm für alle lokalen oder für viele lokalen Fernsehanbieter in Deutschland, auch im Medienmagazin bereits schon vorgestellt. Also schon mit der Option, regional auch sich besser aufzustellen durch globale oder zumindest jedenfalls nationale Vermarktung?
Also nationale Vermarktung auf jeden Fall. Und ob wir das in Kooperation mit ihm machen oder alleine in dem Bundesverband oder wie auch immer, das wird sich zeigen. Nur eins ist ganz entscheidend. Wir wollen eine nationale Zusammenarbeit organisieren über unsere eigene Arbeit. Und die meisten Lokalsender, speziell rede ich jetzt auch für die Ostsender, die brauchen nicht unbedingt eine oder zwei Stunden Programm, um ihr Ding zu füllen. Die haben so eine Verankerung und sind mit dem Angebot, was sie haben, sind sie ausreichend ausgestattet. Das entspricht ihrer Wirklichkeit. Wenn jetzt wie Altenburg nur einmal die Woche ein Programm macht, dann ist der Zuschauer dran gewöhnt. Würde der jetzt jeden Tag noch den Thoma mit reinnehmen, dann würden die vielleicht auch gar nicht mehr ihr Altenburg TV erkennen. Da haben viele sicher im Hinterkopf zu sagen, das könnte sein, dass wir unser Profil verlieren. Dass es ein zusätzliches Angebot geben könnte, das glaube ich auch. Wenn ich daran arbeite, zum Beispiel ein gemeinsames Kulturmagazin zu machen, dann heißt das zum Beispiel, dass ich alle Bücher, die da vorgestellt werden und dann eben mit regionalem Touch, vielleicht in einem Kulturmagazin über Bücher, über Filme und weiß ich was, wir machen auch Filmankündigungen, dass wir da etwas finden, dass jemand sagt, du, das finde ich gut, dann möchte ich hinten dran an den Werbeblock. Ich habe jetzt auf der Leipziger Buchmesse mit allen Verlagen geredet, total interessiert, bin aber auch erschüttert, wie gering ihre Budgets sind. Ja, für uns ist dann so, dass sie eine Sendung kriegen könnten, einmal im Monat. Wenn ich jetzt alleine viermal im Monat das machen könnte, das wären vier, dann rede ich über ein Budget wahrscheinlich von 3 bis 4 Millionen. Ja. Und das dann verteilt auf die Sender, bleibt bei den Einzelnen nicht viel übrig, aber für die schon entscheidend, lebensentscheidend. Und das kann natürlich dann wieder runtergebrochen werden auf den örtlichen Buchhändler und so weiter. Das ist das, was alle irgendwo wollen. Das ist, was auch Sat.1 will und so weiter. Die wollen uns diesen kleinen Markt auch noch wegnehmen oder den Billigblättchen. Und wir müssen natürlich dagegen halten und sagen, jetzt gehen wir aber mal in die Bundesklamotte rein und holen da mal was. Und das ist ein Umverteilungskonzept. Das ist ganz klar, ja.
Und also braucht man gar nicht den großen Mantelgeber für das Programm, sondern ich denke auch nur, dass das Internet und auch die etwas preiswertere, mittlerweile auch auf dem Laptop zu schneidende Ware möglicherweise da auch dem Lokalfunk entgegenkommt.
Ja, ich denke, es ist ein Versuch, vielleicht klappt es ja. Ne? Das, also was er sagt, dass man einen Großteil lokal hat und dann immer so umschaltet auf bundesweit, könnte eine Idee sein. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass man sagt, okay, man hat im Grunde im Verhältnis 50-50 immer so den Lokalen ab dann und dann und dann und dann und dann kommt immer bundesweit irgendwas, muss ich nicht Nein sagen. Ich sehe ihn auch jetzt nicht als Gegner, ich sehe ihn als enormen Mitstreiter für eine Richtung und für eine inhaltliche Orientierung auf lokal und dann wird man sehen, wer da der Bessere ist. Er hat sicher wahnsinnig gute Kontakte und wir können eigentlich nur davon partizipieren, auch von der positiven Diskussion, auch wenn er jetzt heute nicht so genau wusste, wie das geht, aber das wissen alle von den Jungs dann noch nicht so genau, wie es geht, aber das macht doch nichts. Weil ich habe ja gesagt, wir haben es einfach. Wir haben schon alles. Es ist schon alles da. Wir müssen es jetzt nur noch so bündeln und dem Kunden sozusagen als fetten Wurm vor die Nase halten und sagen, guck mal, willst du das nicht haben? Und ich habe festgestellt, stimmt. Wenn ihr das wirklich könnt, was ich jetzt da so großspurig erzähle, und das sage ich Ihnen, ab Juli ist das so, dann gebt uns die Zahlen, dann reden wir drüber und dann finden wir das ganz scharf. Und dann entsteht was Neues. Dann entsteht ganz neue Werbung. Die sieht auch ganz anders aus als diese hochpolierte von Audi oder von Mercedes oder so.
Oder die ganz billige Lokal, die meist ja auch nur mal ein Standbild sein kann.
Ja, da kann auch sein, da ist irgendeiner mit einem Sprachfehler da, das ist der Chef von Mercedes. Bei uns hat ein guter Aufruf gehoben. Ne? Finde aber lustig, dieser Gürtel, der ist wirklich gut, das ist ein feiner Kerl. Das kommt ganz anders rüber, hat ja jetzt lange auch noch erzählt. Das ist, dass die Leute das wollen. Sie wollen eigentlich zeigen, wir sind für euch da. Wir sind von hier, das sind die Leute, die für sie dann etwas leisten und das ist eine Dienstleistung und hier, so sehen die aus. Ich bin davon total überzeugt und wie gesagt, wir brauchen jetzt keine Millionen im Augenblick, wir müssen für alle eine wirtschaftliche Verbesserung hinkriegen und 10 oder 15% wirtschaftliche Verbesserung schafft einen Drive in die Lokalszene rein, das ist enorm. Und dann denke ich, kriege ich auch die Großverlage, da die sagen, ja, wenn ihr wirklich im Jahr uns, weiß ich, 5 oder 10% mehr Deckungsbeitrag organisieren könnt, dann sind wir auch dabei. Warum sollen wir es ablehnen? Wird niemand ablehnen.
Klaus-Dieter Böhm, der Vorsitzende des Bundesverbands Lokal-TV. Und jetzt zum Schluss noch ein Interview mit jemandem, den ich dort beim Medientreffpunkt Mitteldeutschland nun gerade nicht erwartet hätte, weil es ist nicht sein natürliches Umfeld. Aber hören wir selbst. Jan Böhmermann, den ich natürlich fragte, was ihn nach Leipzig zöge.
Die Liebe zu Mitteldeutschland zieht mich hier hin. Also ich mag die Menschen in Mitteldeutschland. Ich finde, die Stadt ist toll. Ich finde, einfach Leipzig ist eine wunderschöne Stadt, die einzige Stadt mit einem Hauptbahnhof, in dem auch Zeppeline anlegen können. Und die Leute, die in einem Zeppelin dann im Hauptbahnhof Leipzig landen, können dann trockenen Fußes zu den Zügen gehen und dann in die dreistöckige Mall, die im Hauptbahnhof ist. Und dann laufen sie von da aus durch einen noch nicht gebauten Tunnel, aber schon geplanten Tunnel, der 1 Milliarde Euro nur kostet, zu einem anderen Bahnhof, wo sie dann wieder einkaufen können, wieder zurück ins Zeppelin und ab zurück nach Lakehurst. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Und ich wollte dem Rätsel auf den Grund gehen, warum Mitteldeutschland eigentlich Mitteldeutschland heißt. Weil rechts von Mitteldeutschland kommt nicht mehr allzu viel Deutschland. Es müsste eigentlich geografisch korrekt ein Ostdeutschland heißen. Aber man schämt sich anscheinend dafür. Oder man hat halt noch so im Kopf, dass Ostdeutschland eigentlich die Gegend um Königsberg ist.
Nee, das kann ich erklären. Hier war früher der Mitteldeutsche Rundfunk ansässig und man hat einfach die Tradition neu belebt und daraus... Seit 20 Jahren kennen wir diese Anstalt, die ja auch zu Gast ist, nach wie vor. Hast du einen neuen Vertrag unterschrieben?
Mit dem MDR? Nee, überhaupt nicht. Ich war heute hier, um die Udo Voth Antikorruptionstransparenzmedaille entgegenzunehmen und zu verleihen. Direkt wieder zu verleihen an meinen lieben Kollegen Michael Bollinger vom SWR, der heute hier eine Podiumsdiskussion geleitet hat, an der ich teilgenommen habe. Ich habe eine Podiumsdiskussion teilgenommen, die erste Podiumsdiskussion. Und ich überlege, ob ich das öfter mache, weil ich wurde selten so gut verpflegt und musste mich selten so wenig vorbereiten.
Ich dachte schon, du bist hier, um deine 0,1% zu verteidigen mit Charlotte und nein?
0,2% im Schnitt.
Ach, hast du jetzt?
Wir sind bei 0,2%. Das sind 2 GfK-Boxen.
Das ist interessant, weil man könnte meinen, sie verschwindet im digitalen Nirvana, die Sendung. Aber ich kriege dann doch immer mit, dass dich fast jemand kennt und Charlotte Roche natürlich auch. Und außer, dass man immer wieder kritisiert, ihr raucht zu viel und ihr trinkt zu viel oder ihr piepst zu wenig. Da gibt es ja so einen schönen Pieper, da kann man alles wegpiepsen. Ist das aber eigentlich eine Talkshow, der man gerne zuguckt? Das ist jetzt keine Frage, sondern dahinter steckt die Antwort, ist damit eure Karriere gerettet?
Die von Charlotte ist damit gerettet. Charlotte, muss man ja vielleicht mal zu ihrer Verteidigung sagen, hat in den letzten Jahren am Rande der Erfolglosigkeit leider auf dem Literaturmarkt sich fortbewegen müssen. Es war mehr ein Kriechen, denn ein Aufrechtlaufen. Und meine Karriere, na gut. Meine Karriere ist, für mich ist es eine Zwischenstation. Meine Karriere ist... beginnt eigentlich erst richtig, wenn die alten Recken tot sind. Und ich sage das jetzt mal ganz bewusst, weil ich weiß, hier bei Radio 1 erreiche ich viele Leute. Meine Vision ist, oder was ich heute im Laufe der Podiumsdiskussion herausgefunden habe, dass die Medienlandschaft in Deutschland, gerade im Unterhaltungssektor, genauso funktioniert wie die britische Monarchie. Es werden keine neuen Plätze vergeben, sondern man kann erst neue Plätze einnehmen, wenn der alte Inhaber des Platzes tot ist, und zwar im physischen Sinne tot ist. Was bei Leuten wie zum Beispiel Stefan Raab, der ja halb aus Titan und zur anderen Hälfte aus irgendwelchen zusammengeklauten, geernteten Organen chinesischer Kinder besteht, der wird so früher oder später, der wird nicht so früh sterben. Der wird noch bestimmt 60, 70 Jahre im deutschen Fernsehen bei ProSieben Programm machen. Leute wie Harald Schmidt, wie oft, ich will jetzt nicht sagen, habe ich versucht, ihn umzubringen. Das wäre, glaube ich, justizial, wenn ich das hier bei Radio 1 sage. Aber es gab oft Situationen, wo, sagen wir mal, nicht mehr viel gefehlt hätte und er wäre draufgegangen. Aber die Alten sind einfach zäh. Das sind diese 80er Jahre, da war einfach Koks, Nutten, viel Feiern, viel Party, viel Geld. Das hat die einfach gestellt und die sterben nicht so schnell.
Aber das stimmt doch gar nicht. Der Mitteldeutsche Rundfunk war gerade auf Suche nach neuen, hoffnungsvollen Talenten. Inka Bause darf ja auch moderieren, also insofern.
Wobei ich nicht weiß, ob es Inka Bause ist oder Ross Anthony. Frisurmäßig tut sich da nicht viel. Und auch die Qualität der Unterhaltungssendungen, die Ross Anthony oder Inka Bause produzieren, tun sich nicht viel. Nee, du, aber nee, ganz im Ernst, also ich bin... der MDR ist ein toller Sender und ich finde es richtig, dass man endlich versucht, den Muff aus 60 Jahren DDR hier langsam rauszubekommen. Wird auch höchste Zeit.
So, jetzt gibt es noch eine Minute Bewerbung. Wer soll auf dich aufmerksam werden, damit die britische Monarchie hier gestürzt wird?
Lieber Robert Skopin, wenn Sie planen, in absehbarer Zeit das Programm von Radio 1 radikal zu verändern, also junge Moderatoren, mal freche Comedy-Sendungen, vielleicht mal Leitungen in alle Welt bestellen oder einfach mal, keine Ahnung, mal die Sendung von Anja Kaspari mit der von Bettina Rust tauschen. Ich wäre ein Typ, ich würde bei Radio 1 frischen Wind reinbringen und wenn das nichts für Sie ist, Robert Skopin, ich weiß, Sie sind, you are a Wildcat, Sie sind ein Maverick in der Radioprogrammmacherlandschaft. Wenn ich nichts für Sie bin, radiomäßig, dann ist das eine Bewerbung ans Internet. Liebes Internet, Fernsehen wird sich in absehbarer Zeit nicht durchsetzen. Ich brauche dringend einen sicheren Job für die nächsten 20 Jahre. Und ich glaube, du bist das einzige Medium, wo da überhaupt noch irgendwas geht. Oder Videotext. Videotext könnte auch was werden.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anstellung zu ehren.